Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast, in dem wir euch über die spannendsten Filme und Serien aus dem Streaming-Kosmos sprechen. Ich bin Redakteur Max Wieseler und möchte heute keine mathematischen Probleme lösen, sondern über die neue und sündhaft teure Netflix-Serie Three Body Problems sprechen. Dafür habe ich mir die größte Sci-Fi-Expertin aus der Redaktion Yay. Eingeladen und begrüße digital zugeschaltet meine Kollegin Andrea Wölke. Hallo Andrea.
Hallo Max. Ja, ich bin froh, dass dieser Podcast vor der Serie veröffentlicht wird. Das heißt, dass wir über die ganzen hochkomplexen Sachen, die später in der Staffel passieren, gar nicht reden müssen.
Ich sitze hier im Streamgestöber-Studio und du vielleicht im Weltraum auf einer Raumstation oder in einer Abhörstation in China. Wir wissen es nicht.
Ich sitze auf dem Berg. Ich sitze auf dem Berg in China.
Andrea, bist du bereit?
Ja, ich bin bereit, Max. Ich freue mich schon so lange auf diese Serie. Beziehungsweise ich war eigentlich sehr, zwiegespalten. Aber da kommen wir wahrscheinlich gleich noch dazu. Ich bin bereit, Max.
Dann geht's los. Ja, man kann es nicht anders sagen. Wir lieben Sci-Fi. Immerhin haben wir letztens erst die besten Sci-Fi-Serien seit 2000 gekürt und jetzt steht Netflix' größte Sci-Fi-Serie des Jahres in den Startlöchern, Three Body Problem. Am 21. März 2024 ist es soweit und wir beide durften schon vorab alle 8 Folgen sehen und natürlich wollen wir darüber ausgiebig diskutieren. Zum Einstieg gebe ich euch erstmal einen kurzen Überblick, was wir für diese Folge eingeplant haben. Falls ihr noch gar nichts von Three Body Problem gehört habt, gehen wir anhand von 3 Punkten noch einmal dem großen Vorab-Hype der Serie auf den Grund. Dann sprechen wir natürlich über unsere Eindrücke und die Stärken und Schwächen der Netflix-Serie, einmal mit Fokus auf das Science-Fiction-Genre und im Anschluss schauen wir noch etwas tiefergehend darauf, wie Three Body Problem als Romanadaption funktioniert. In dem Punkt wird die Serie nämlich, glaube ich, mächtig spalten. Und das Ganze machen wir weitestgehend spoilerfrei, damit ihr einen Eindruck bekommt, ob sich die Serie für euch lohnt. Ihr könnt die Folge aber natürlich auch hören, wenn ihr schon die Serie gesehen habt oder reingeschaut habt. Und noch eine Sache vorweg, wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann geht das ganz einfach, abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens und gebt uns eine Bewertung. Und wenn ihr eine spannende Serie entdeckt habt oder Feedback an uns habt, dann schreibt uns liebend gerne eine Mail an podcast@moviepilot.de. So, und bevor wir uns jetzt tief in wissenschaftliche Mysterien und Hard Sci-Fi stürzen, gibt es vorher noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium TV Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney Plus, RTL Plus sowie Magenta TV Plus, denn das Plus ist bei Magenta immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die 3 neuen Spin-offs von The Walking Dead, The City, Daryl Dixon und The One to Live, Fargo Staffel 5 oder Mr. Monk's Last Case. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, Three Body Problem, Andrea. Es gab ja vorab schon viel Hype um die Serie. Wir haben sie auch schon öfter, glaube ich, in Vorschau-Folgen vorgestellt. Unser Hype war schon maximal, aber vielleicht wollen wir einmal kurz auch noch den Zuhörenden da draußen erklären, warum denn diese Serie so spannend ist von Anfang an schon. Da gibt es nämlich 3 Gründe vor. Vielleicht möchtest du einen davon schon mal damit beginnen, mit einem.
Ja, was ich vorweg noch sagen wollte, wir haben ja für Dark schon Quantenphysik studiert. Insofern war die 3 Sonnen ja ein leichtes jetzt für uns. Die Serie hat im Vorfeld riesigen Hype generiert. Das hat mehrere Gründe. Ich würde mal mit dem ganz offensichtlichen anfangen. Es ist die neue Serie der Game of Thrones-Macher. Benioff und Weiss. Die erste Serie der beiden seit dem sehr zwiegespaltenen oder auch eindeutig durchgefallenen Staffelfinale einer der größten Serien aller Zeiten, kann man nicht anders sagen. Und ja, gerade weil das Finale die beiden so in Ungnade hat fallen lassen, ist es natürlich mega spannend. Was machen sie mit diesem neuen, als unverfilmbar geltenden Stoff? Max, hattest du da im Vorfeld deswegen Vorfreude, weil es die neue Serie der beiden ist? Oder war das für dich eher ein Grund, warum du dachtest, mal gucken?
Vielleicht sollte man dazu noch sagen, genau, die beiden sind Showrunner bei der Serie gemeinsam mit Alexander Wu. Also es gibt drei Showrunner bei der Serie und Alexander Wu hat vorher unter anderem die zweite Staffel der Horrorserie The Terror entwickelt.
Ganz toll, übrigens.
Ja, ja, also das war jetzt nicht der größte Grund, warum ich mich jetzt auf die Serie vorab gefreut habe. Da war es dann eher die Vorlage, warum ich da mit Spannung dieser Serie entgegengefiebert habe. Vielleicht kann ich da einfach direkt zu dem Punkt kommen. Das Ganze ist nämlich eine Verfilmung des Weltbestsellers, kann man nicht anders sagen, von Cixin Liu. Und zwar ist die Vorlage die Trisolaris-Trilogie. Das ist eine Romantrilogie aus China, eines der ambitioniertesten Sci-Fi-Werke der letzten 20 Jahre. Das Ganze sind drei Bücher, Die drei Sonnen, Der dunkle Wald und Jenseits der Zeit. Ist ganz interessant, das Original, der erste Band, das ist damals schon 2006 in China veröffentlicht worden, erst so Stück für Stück. Aber weltweit bekannt wurde das Werk tatsächlich dann ab 2014 mit der englischen Übersetzung. Und in Deutschland kam das erste Buch 2017 raus, hat also ein bisschen gebraucht. Aber in China ist das auf jeden Fall riesig, auch schon vorher gewesen. Deswegen gibt es auch schon mehrere Adaptionen tatsächlich. Das ist nicht die erste, die Netflix-Serie. Es wurde tatsächlich ein Spielfilm gedreht, der aber nie veröffentlicht wurde. Da waren wahrscheinlich die ersten Testvorführungen sollten nicht so geil gewesen sein. Deswegen haben sie das ganze Projekt eingestellt wieder.
Oh, weia.
Was aber veröffentlicht wurde, ist eine Live-Action-Serie, die ganze 30 Folgen umfasst, statt jetzt nur 8 Folgen.
Ja, was dem Material auch angemessener ist, würde ich mal sagen.
Genau, Three Body heißt die und in China ist tatsächlich da auch schon die zweite Staffel in Arbeit, über das zweite Buch und sogar ein Spin-off. Das wird ein großes Franchise in China. Und es gibt auch noch eine Animationsserie, die heißt Santi und die ist eine Adaption des zweiten Buchs, das gibt's auch schon.
Ah ja.
Hattest du davor eigentlich schon davon gehört? Außer von mir?
Ja, ich bin ja sehr großer Sci-Fi-Fan. Das geht über Filme und Serien hinaus. Tatsächlich, man könnte es kaum glauben, aber ich lese auch Bücher. Ich lese jeden Abend vorm Einschlafen ein paar Seiten in einem Science-Fiction-Buch. Nicht immer im selben, also wenn ich damit fertig bin, fange ich ein neues an. Und ich habe zweimal versucht, Die drei Sonnen, also den ersten Band der Trisolaris-Trilogie, der jetzt die erste Staffel der neuen Netflix-Serie ist, zu lesen. Und ich bin zweimal gescheitert. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich hab's nicht gepackt. Mir war das zu langsam, zu trocken. Ich hab's nicht kapiert. Ich wusste nicht, was er von mir will. Und deswegen habe ich mich so sehr auf diese Verfilmung gefreut, weil ich mir dachte, die beiden Game of Thrones-Macher, Benioff und Weiss, und dann noch mit Unterstützung von Wu, werden da bestimmt einen mainstreamigen Weg finden, mir und meinem Mainstream-Verstand das Ganze ein bisschen herunterzubrechen. So ist es letztlich auch, so oder so ähnlich. Und die Kombination aus diesen beiden Punkten finde ich super interessant, weil die beiden ja berühmt geworden sind mit einer sehr, sehr, sehr komplexen Buchvorlage eben von Game of Thrones. Und ob sie das nochmal hinkriegen, das war das, was mich, glaube ich, am allermeisten interessiert hat an diesem Punkt, dass es die neue Serie der Game of Thrones Macher ist. Und ich finde ja, aber dazu kommen wir später noch. Ich habe ja, wie gesagt, die Bücher nicht gelesen, im Gegensatz zu Max. Deswegen geht da unsere Ansicht bestimmt ein bisschen auseinander.
Mir ging es tatsächlich ein bisschen wie dir. Ich habe den Einstieg in das erste Buch auch nicht gefunden, habe dann einfach die erste Serie geschaut damals, die 30 Stunden chinesische Adaption. Clever. Und danach habe ich dann mit dem zweiten Buch weitergemacht. Da ist der Einstieg dann ins zweite Buch auch wesentlich einfacher dann für mich. Genau, und es gibt noch einen dritten Grund, den wir natürlich auch nicht außen vor lassen wollen. Und zwar ist das das Budget der Serie. Es ist nämlich eine der teuersten Serien, Netflix-Serien überhaupt. Erst war von 200 Millionen Dollar die Rede. Zuletzt gab es aber vom Wall Street Journal einen Bericht, wo jetzt von 20 Millionen pro Folge die Rede war, also 160 Millionen. Auf jeden Fall immer noch verdammt teuer und ein Rieseninvestment von Netflix, vor allem wenn man schaut, dass das so eine sehr komplexe Vorlage ist. Vielleicht einmal so zum Vergleich, Stranger Things Staffel 4 kostete 30 Millionen pro Folge. Das ist, glaube ich, wirklich das Nonplusultra, was an hohen Budgets da ist. One Piece kostete 18 Millionen pro Folge und Game of Thrones Staffel 8 damals waren 15 Millionen pro Folge, aber das waren auch noch andere Zeiten. Mittlerweile wäre das Budget wahrscheinlich auch wesentlich höher.
Das war vor der Inflation. Das zählt nicht, anderes Zeitalter. Genau, aber vermutlich ist es so ähnlich wie die letzte Staffel Game of Thrones. Es spielt auf jeden Fall in derselben Liga, kann man sagen. Und ich finde das ganz spannend auch, das ist zwar jetzt ein bisschen branchig, geht so ein bisschen in die Branche rein, aber Netflix hat es ja nun schon einige Jahre nicht mehr so leicht wie noch vor, ich sag mal, paar Jahre nach dem Start von Netflix, als es ja geboomt hat und das so Streamingdienst außer Konkurrenz war quasi. Das ist schon ein großes Risiko, das Netflix hier eingeht. Das ist kein gesetzter Fall. Nee, wie sagt man dann? Gmade Wiesen, sagt man in Österreich. Eine gemähte Wiese. Ich weiß nicht, was
das ist. Keine Garantie.
Ja, danke, Max. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Ist keine Garantie, dass das wirklich auch funktioniert und sich rentiert für Netflix. Es ist ein großes Risiko, das Netflix da eingeht. Und unter dem Gesichtspunkt ist es natürlich noch spannender, wie die Serie aufgenommen wird vom Publikum. Schafft sie es, zu einer der meistgestreamten Netflix-Serien zu werden? Ich glaube, ja, aber das Thema der Serie, wie Max eben schon etabliert hat, ist ja kein leichtes, wenn man auf die Buchvorlage blickt. Deswegen haben sie sich vermutlich eben auch genau diese beiden Showrunner mit Unterstützung noch von Wu dazu geholt. Also ihr merkt schon, es gibt wirklich, wirklich viele große Punkte, warum wir nicht nur auf die Serie gespannt waren, sondern auch, wie die Serie ankommen wird.
Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den wir noch gar nicht besprochen haben. Falls ihr uns bis hierhin zugehört habt, können wir jetzt auch mal sagen, worum es überhaupt geht. Was ist denn ein Three-Body-Problem? Worum geht's überhaupt? Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich glaube, da hat Netflix auch viele Schwierigkeiten, glaube ich, diese Serie richtig zu vermarkten, weil das nicht so leicht greifbar ist, gerade so in diesem ersten Buch auch, auf dem das basiert. Also kein Trailer bisher konnte mir wirklich vermitteln, worum geht es eigentlich in der Serie.
Die offizielle Beschreibung von Netflix für die Serie ist auch irgendwie so ein total verschwurbelter Dreizeiler, der alles und nichts bedeuten könnte. Irgendwas mit Schicksal und Welt und Menschen und Forschung und Wissenschaft.
Es geht um Physik und Menschen. Also genau deswegen halten wir es auch möglichst spoilerfrei hier. Aber wir wollen natürlich trotzdem so einen kleinen Überblick geben, worum es geht. Also es beginnt als Mystery Thriller und nach eröffnet sich erst, was da überhaupt für eine Sci-Fi-Geschichte dahinter steckt. Also in Folge 1 wird man komplett im Dunkeln gelassen. Die haben nochmal gesehen, die Staffel habe ich zweimal gesehen und es ist einfach, man weiß nach der ersten Folge nicht so wirklich, worum geht's jetzt hier überhaupt. Man wird mit unterschiedlichsten Storyteilen konfrontiert, die auf den ersten Blick wenig zusammenpassen. Genau, wir versuchen es jetzt mal spoilerfrei zu beschreiben, damit ihr euch selber auf diese crazy Achterbahnfahrt begeben könnt, die Three-Body-Problem ist. Also im Groben kann man sagen, die Serie ist am Anfang in zwei Zeitebenen aufgeteilt. Es beginnt sehr dramatisch in den 1960er Jahren in China, zur Zeit der Kulturrevolution und dort lernen wir eine junge Astrophysikerin kennen, die heißt Ye Wenjie, und die wird Zeuge, wie ihr Vater während einer Kampfsitzung von Rotgardisten öffentlich gedemütigt und gefoltert wird. Und dieser traumatische Vorfall schürt in ihr einen Hass, der Auswirkungen auf den gesamten Verlauf der Menschheitsgeschichte haben wird. So viel kann man, glaube ich, dazu sagen.
So viel kann man dazu sagen, genau. Sie verliert wegen diesem Vorfall und aber auch wegen vielen weiteren Vorfällen und dem gesamten Umgang des Landes mit den EinwohnerInnen und generell der Weltpolitik und wie die Menschheit auch in den 60er Jahren schon brutal mit der Umwelt umgegangen ist, genau, lässt sie wirklich vom Glauben an die Menschheit abfallen. Und sie wird dann, das ist alles schon in der ersten Folge, wir spoilern hier nicht, wir beziehen uns wirklich auf die ersten ein, zwei Folgen der Serie. Ja, sie wird dann, da sie ein wichtiges Fachwissen hat, wird sie dann doch in ein geheimes Forschungsprojekt der Regierung involviert. Und das ermöglicht ihr Zugriff auf Technik, mit der sie Dinge tut, die vielleicht andere nicht getan hätten.
Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.
Der abgeholzte Wald, ja, ja. Genau.
Und dann gibt es natürlich auch noch eine Gegenwartshandlung. Andrea, vielleicht möchtest du da noch ein bisschen was zu sagen. Wissenschaft ist kaputt. Was passiert?
The science is broken. Oder wie er auf Deutsch sagt, weil wie sagt auf Deutsch, die Wissenschaft ist hin. Das fand ich so ein bisschen anti-episch. Ja, es gibt einerseits den Handlungsstrang, der 1966 beginnt, während der Kulturrevolution in China. Und dann gibt es viele Jahrzehnte später den zweiten Handlungsstrang, der spielt in London 2024. Ich glaube, im Buch war es noch 2004, passend eben dazu, wann das Buch rauskam. Und jetzt haben sie das angepasst für uns Leute in den 2020er Jahren. In London, genau. Das beginnt mit Benedict Wong als mysteriöser Intelligence Officer, wo ich bis zum Ende der Staffel nicht genau kapiert habe, was diese Intelligence Agency eigentlich ist. Ich glaube, es ist eine fiktive Intelligence Agency, der ermittelt als Dashi, heißt die Figur.
Und Clarence.
Bitte?
Clarence heißt er doch auch.
Clarence heißt er auch? Ich dachte, er heißt Dashi. Tja, da haben mich meine Notizen wohl im Stich gelassen. Clarence, gut, wir nennen ihn Clarence.
Clarence Shi.
Clarence kommt in einen Raum rein, da hat jemand Suizid begangen und es steht ein mysteriöser Countdown an der Wand und er sagt, schon wieder ein Selbstmord. Und dann witzeln sie ein bisschen über Scotland Yard und es gibt eine brutal zugerichtete Leiche, die das sich vermutlich selber angetan hat. Genau, das ist so der Mut, der gesetzt wird für die Handlung in London 2024. Also es gibt eine mysteriöse Selbstmordreihe. Ebenso lernen wir gleich zu Beginn Saul Durant kennen, einer von fünf wichtigen ProtagonistInnen, eine Clique junge Wissenschaftler. Die Oxford Five, wo ich auch wirklich jedes Mal an die Oceanic Six von Lost denken muss. Also das ist so brutal abgekupfert, aber ich liebe es. Deswegen funktioniert die Serie auch so gut, weil sie sich so diese knackigen Sachen haben einfallen lassen, an denen man sich entlanghangeln kann. Genau, also im London 2024 gibt es einerseits diese mysteriöse Suizidreihe wichtiger WissenschaftlerInnen, auch überall auf der Welt. Und es gibt eben diese Oxford Five, das sind fünf WissenschaftlerInnen, die gleichzeitig gemeinsam ihre Karriere begonnen haben und nach wie vor sehr gute Freunde sind oder auch Friends with Benefits, je nachdem, welche Konstellation man fragt. Und die etablieren, dass die Wissenschaft kaputt ist. Sämtliche Forschungsergebnisse rund um die Welt, allen Teilchenbeschleunigern in allen Einrichtungen, nichts ergibt mehr Sinn. Und die Wissenschaft steht vor einem riesigen Fragezeichen. Sind Jahrzehnte an Arbeit plötzlich einfach kaputt? Oder was könnte denn da zur Hölle dahinter stecken?
Und da gibt's noch so ein paar andere mysteriöse Vorfälle, wie seltsame Countdowns, die sich auf Retinas projizieren. Oder ein VR-Spiel, was halt auch sehr zentral dann in die Handlung eingebunden wird, was erforscht wird. Und da geht es dann auch um dieses titelgebende Three-Body-Problem. Es ist nämlich ein VR-Spiel, was technologisch verdächtig fortgeschritten ist und gar nicht menschengemacht sein kann oder zumindest nicht aus der Gegenwart stammen kann. Ein Charakter sagt es, glaube ich, auch, nein, das wäre Next-Gen, dieses Spiel. Und das ist eine Zivilisations...
PlayStation 20 Level.
PlayStation 7.
20,
ja. Das ist eine Zivilisationssimulation, wo die Spielenden dann in eine Welt geschmissen werden, deren Rätsel es dann zu lösen geht. So, warum verhält sich diese Welt, wie sie sich verhält? Da gibt es chaotische und stabile Zeitalter und da müssen Sonnenbewegungen berechnet werden. Da wird es dann auch wissenschaftlich.
Ja, und mir ist auch aufgefallen, ich habe vor schon fast über drei Wochen jetzt die erste Staffel komplett geguckt gehabt. Und ich habe gestern noch mal die erste Folge geschaut. Und mir ist wirklich aufgefallen, Max, dass extrem viele Sachen und eigentlich so gut wie alles in der ersten Folge schon angedeutet wirst. Wenn du es weißt, weißt du es. Wenn du es nicht weißt, weißt du es nicht. So, aber es wird wirklich extrem viel schon angedeutet und hingewiesen. Wichtige Schlagwörter fallen. Hier, der Baum ist 300-400 Jahre alt und solche Sachen. When you know, you know. Und fand ich schon interessant, weil du meintest vorhin, dass man in der ersten Folge eigentlich gar nicht weiß, worum es geht. Ich finde aber, dass das Ende der ersten Folge, wo der Himmel blinkt,
Der zwinkert.
Und der Ober-Intelligence-Boss, gespielt von Game of Thrones-Star Liam Cunningham, sagt, das ist unser Feind oder so irgendwas ähnliches, sagt er. Also ich finde, es wird in der ersten Folge schon relativ klar gemacht, dass hier irgendeine andere Form, wer auch immer das sein soll, vielleicht sind es auch die Russen, man weiß es nicht, es wird nicht klar ausgesprochen, aber irgendeine Form von Feind, von mysteriösem Feind wird da schon etabliert am Anfang, der über das aktuelle Wissensstand der Menschheit hinausgeht. So, das ist, genau, das wird schon klar gemacht. Und in Folge 2 wird dann eigentlich ganz klar gemacht, worum es tatsächlich geht.
Genau, vielleicht bauen wir auch einmal nochmal kurz auf die 5 Hauptfiguren nochmal kurz vorstellen. Die Oxford Five, nicht die Oceanic Six. da haben wir einmal Jin Cheng, die wird gespielt von Jess Hong. Die ist, die kannte ich vorher gar nicht, die Schauspielerin. Und das ist eine Physikerin mit enormem Wissensdurst und im Original zumindest einem bezaubernden Neuseeland-Akzent.
Ja, ganz großartig. Und dann haben wir als ihre beste Freundin Augie Salazar, gespielt von der ganz wunderbaren, nicht minder wunderbaren Isa Gonzalez. Und Saul Durant hatten wir schon angesprochen. Der wird von Jovan Adepo gespielt. Und dann haben wir noch 2 Best Buddies im Bunde, Max.
Wir haben noch Will Downing, der wird gespielt von Alex Sharp, was übrigens ganz witzig ist, der hatte eine Rolle in dem Game of Thrones Prequel-Piloten, der dann das Prequel, was abgesagt wurde.
Ah, na, da durfte er noch mal
zurück.
Schön.
Jetzt durfte er noch mal. Und dann haben wir noch, ich glaube, unser Liebling, also zumindest mein Liebling, Jack Rooney, gespielt von John Bradley, Samuel Tarly aus Game of Thrones, der... Ach, ein Wissenschaftler, der sich ein Snack-Imperium errichtet hat, das Jack Snacks heißt, und er verprügelt gerne NPCs. Das habe ich auch daraus gelernt aus der Serie.
Ja, er spielt wirklich einen ganz fantastischen Charakter. Und na, also ich muss sagen, jeder einzelne von den 5 ist mein Liebling. Also, und das ist, da werde ich auch bestimmt noch einen Text dazu schreiben für Movie Pilot. Haltet Ausschau. Das ist auch das, was Three Body Problem meiner Meinung nach zu einem Geniestreich macht, weil diese 5 HauptdarstellerInnen, die gibt's ja so im Buch nicht. Da wird Max euch bestimmt später noch ein bisschen was zu erzählen. Die gibt's so in der Vorlage nicht und die wurden auch, es wurde ja auch verlegt quasi in nach London. Und es sind so coole Londoner Millennials, sage ich jetzt mal. Also Leute wie wir, Max, könnte man schon fast sagen. Die nur halt.
Weil wir auch einen Doktortitel alle haben.
Leute wie wir mit einer sehr erfolgreich wissenschaftlichen Karriere. Genau, aber was die Serie halt schafft, ist schon in der ersten Folge diese 5 Leute als ultimativ sympathische Family-Clique zu etablieren, mit denen man total mitfiebert. Und da muss ich sagen, haben Benioff und Weiss mir gezeigt, was tatsächlich in ihnen steckt. Da haben sie nämlich auch nochmal den, ich bin ja gar nicht der größte Game of Thrones Fan. Ich war gar nie so sehr angetan von Game of Thrones. Das war mir immer alles ein bisschen zu anstrengend. Und die ganze Gewalt gegen Frauen habe ich auch irgendwann nicht mehr ausgehalten. Und sie kopieren aber, finde ich, das Beste vom Anfang von Game of Thrones. Und zwar sind die Oceanic Five, sage ich schon, die Oxford Five, sind für mich die Stark-Kinder. Wirklich, fast 1:1. Du kannst wirklich, ich sage jetzt nicht, wer ist, das wird jetzt auch spoilern, hart spoilern, aber man kann sie wirklich fast 1:1 übertragen. So. Und Game of Thrones beginnt ja auch so, dass du die Starks als diese heile Familie kennenlernst, die dann in alle Winde verstreut werden und jeder hat eine eigene, epische, große Aufgabe, so. Und das ist genau das, was sie hier mit den Oxford Five auch machen, weswegen das vor diesem hochkomplexen, wissenschaftlichen, epischen Sci-Fi-Hintergrund trotzdem so gut funktioniert. Das hätte ich nicht erwartet und damit haben sie mich extrem positiv überrascht.
Mein Kopf ist gerade explodiert, dass ich noch gar nicht drüber nachgedacht habe, dass das doch wirklich auch bei Game of Thrones einige Parallelen sind zwischen den Figuren.
Ja.
Bis
ich werde einen Artikel dazu machen.
Es gibt keine Drachen.
Es gibt keine Drachen. Scheiße. Naja. Kann nicht so gut sein wie Game of Thrones, hast recht.
So, dann wollen wir natürlich einmal auf die Stärken und Schwächen der Serie etwas schauen. Natürlich vordergründig, weil wir auch Sci-Fi-Fans sind, wollen wir natürlich gucken, wie funktioniert die Serie als Sci-Fi-Serie. Ist es eine gute Sci-Fi-Serie? Ist es eine schlechte Sci-Fi-Serie? Vielleicht wollen wir mal mit der Frage anfangen, womit kann man sie überhaupt vergleichen, diese Sci-Fi, die dort dargestellt wird? Oder gibt es auch vergleichbare Serien? Vielleicht sollten wir es einmal kurz einteilen. Ich würde sagen, es ist Hard Sci-Fi, das Genre, zu dem ja. die Gesamtgeschichte gehört.
Definitiv, es ist hart, definitiv hart Sci-Fi. Und wenn man die Serie guckt, kann man sich auch gut vorstellen, dass dem Ganzen eine noch viel, viel, viel detailliertere Vorlage zugrunde liegt, die ein bisschen simplifiziert wurde. Nichtsdestotrotz hatte ich schon ein paar Hirnverknotungen und werde mir bestimmt die ganze Staffel nochmal angucken müssen. Max, ich glaube, dir ging es genauso. Ich habe mir wirklich schwer getan, im Nachhinein irgendwas zu suchen, womit es vergleichbar ist. Es ist schon ziemlich einzigartig und das rechne ich ihr hoch an.
Also ja, ich habe auch krampfhaft versucht, vielleicht ein bisschen entfernt könnte man Fringe sagen, weil das auch so sehr als Mystery-Serie beginnt und dann irgendwann kommt dieser Kniff und alles, was vorher passiert ist, ergibt plötzlich Sinn. Mhm. Dass dieser Sci-Fi-Überbau, der eigentlich schon über allem war, den man nur noch nicht gesehen hat. Natürlich, wenn man jetzt auf folgende Staffeln guckt, da gibt's schon deutlichere vergleichbare Sachen, die ich natürlich noch nicht spoilern will, aber es geht schon in die Sci-Fi-Gira. Es wird mehr Sci-Fi, sagen wir so. Es wird noch mehr Sci-Fi in Zukunft, wenn sie die nächsten Bücher auch noch verfilmen dürfen. Ich finde es trotzdem als Sci-Fi-Serie sehr, sehr interessant, was sie an Konzepten, an faszinierenden Konzepten irgendwie so mit einbringt und daraus eine Handlung spinnt, die Wissenschaft vermixt mit spannenden philosophischen Fragen, vor allem so in der zweiten Hälfte. Also wie reagieren Menschen im Angesicht eines bevorstehenden Untergangs oder heiligt der Zweck die Mittel? Da gibt es so viele tolle Fragen, die da aufgebaut werden und immer durch den Blick, durch diese Charaktere, das finde ich sehr, sehr interessant gewesen.
Ja. Ja, das ist dieser philosophische, also ich sag mal, als Sci-Fi-Serie, finde ich, funktioniert sie gut. Es ist jetzt nicht die beste Sci-Fi-Serie, dafür ist es ein bisschen zu gedrungen. Also es müssen jetzt auch nicht 30 Folgen sein, wie bei der anderen Adaption, von der du geredet hast. Aber mehr als 8 Episoden hätten dem Ganzen schon gut getan. Also sagen wir, wenn sie sagen, okay, ihr habt jetzt hier 8 Episoden, ihr habt das Budget für 8 Episoden, stopft da jetzt mal alles rein. Dann finde ich, haben sie sich schon für das richtige Pacing und für die richtigen Schwerpunkte entschieden. Weil ich finde, der Schwerpunkt ist auf die Charaktere gelegt und zwar auf die Oxford Five. Und es wird auch wirklich viel Zeit gelassen für zwischenmenschliche Momente und für das Kennenlernen. Und dadurch geht aber alles andere, was passiert, und es ist sehr viel, was passiert, weil jeder von den 5 hat eine eigene Storyline und dann gibt's noch andere Charaktere mit eigenen Storylines und den ganzen Sci-Fi Über- und Unterbau. Alles andere geht dadurch ein bisschen zu schnell. Und für mich ist es schwer zu sagen, ob es jetzt gute oder schlechte Sci-Fi-Serie oder Serie ist. Ich finde, es ist eine gute Serie, es ist eine gute Sci-Fi-Serie. Die größte Schwäche ist meiner Meinung nach aber, dass es 2, 3, vielleicht sogar 4 Folgen mehr gebraucht hätte, um nicht so durchzurushen.
Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, wenn es noch eine 2. und 3. Staffel geben würde, dann könnte es auch eine meisterhafte Sci-Fi-Serie noch werden.
Oha.
Aber in der ersten Staffel noch nicht so. Genau, das Pacing einfach so, wie die Story erzählt, ist einfach enorm. Also ich finde auch, das ist ein wilder Ritt, diese Serie, weil einfach alle paar Minuten eine neue Wendung kommt, eine neue Enthüllung, irgendein Schock. Also da haben die schon sehr so sich auf dieses Spektakel gestürzt, also als Blockbuster-Serie. Es gibt unglaublich viele Highlights, ein paar spoilerfrei mal zu nennen. Es gibt eine Szene, in der ein Mensch oder ein Wesen sich dehydriert. Das ist der absolute Horror. Es gibt eine Szene in Folge 5, eine große Sequenz, die ist Spannung auf Anschlag. Da habe ich so mitgefiebert und es gibt dann noch eine Szene, die so wirklich visuell auch meinen Kopf zum Platzen gebracht hat, die so ein bisschen Inception-Vibes hatte.
Ja, auf jeden Fall. Ja, es steckt so viel drin, dass man eigentlich jede Folge 3-mal schauen muss, um das alles zu verarbeiten. Und da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Zeit gewünscht. So das, was man sieht, ist nicht das Problem. Es ist eher das Problem, dass man keine Zeit hat, die einzelnen Elemente wirklich ordentlich zu verdauen, bis das nächste kommt. Es ist, finde ich, aber trotzdem Meckern auf hohem Niveau, weil meiner Meinung nach das schon ein kleiner Geniestreich ist, wie sie diese unverfilmbare Vorlage tatsächlich für ein Mainstream-Publikum aufbereitet haben. Man muss sich ein bisschen durchbeißen, glaube ich, Und man muss wirklich hochkonzentriert die ersten 2 Folgen gucken. Dann hat man, finde ich, aber ein gutes Fundament, um sich auf den Rest einzulassen. Also es ist nichts, was man nebenbei schauen kann. Da verpasst man ungefähr die Hälfte der Handlung, glaube ich.
Ja, dieses Durchbeißen ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Also ich glaube, so 3 Folgen sollte man mindestens gucken, weil so nach 3 Folgen die Serie den Boden einmal unter den Füßen wegzieht und dann wirklich so klar wird, worauf das Ganze so ein bisschen hinausläuft. Mein Highlight ist eindeutig Folge 5. Die habe ich ja so beim zweiten Durchschauen auch nochmal. Das ist so die Standout-Folge für mich gewesen.
Uff.
Wo alles so visuell und erzählerisch zusammenkommt.
Ja, das stimmt.
Also generell finde ich die zweite Hälfte auf jeden Fall stärker erzählt als die erste Hälfte.
Ja, das würde ich gar nicht so sagen von meiner Sicht aus. Ich finde, dass die erste Hälfte und die zweite Hälfte anders sind. Also wahrscheinlich hätte man wirklich 2 Staffeln draus machen müssen oder einfach eine 16-Folgen-Staffel in 2 Blöcken veröffentlichen. Wäre vielleicht ein Traum gewesen. Aber ja, und eine Sache wollte ich auch noch sagen, falls ihr euch fragt, ey, das doch von den Game of Thrones machen, gibt's da wieder so richtig krass schlimme Sachen und so richtig heftige Momente? Ja, die gibt es natürlich auch, aber es ist echt nichts für schwache Nerven, ich sag's euch. Ich muss mir die Augen zuhalten und die Ohren auch, aber ja.
Also Fans des Horrorfilms Ghost Ship werden sich über eine Szene bestimmt freuen.
Ich musste auch die ganze Zeit an Ghost Ship denken, aber ich sag euch, es ist 1000-mal schlimmer als Ghost Ship.
Und ich habe irgendwie das Gefühl, Benioff und Weiss mögen keine Kinder. Egal in welcher Serie.
Ja, die haben da so einen ganz, ganz wilden Zynismus, was Kinder betrifft, auf jeden Fall. Ich finde, vielleicht um nochmal auf den Sci-Fi-Aspekt der Serie zurückzukommen, was die Sci-Fi betrifft, steckt in der zweiten Hälfte der Serie natürlich um einiges mehr drin, weil in der ersten Hälfte lernst du wirklich mal die Charaktere kennen, den Status quo. Und über die Charaktere lernen wir langsam, genauso im selben Tempo wie die Charaktere eben selber, worum es eigentlich geht. Und das dauert durchaus eine Weile, hinter die crazy Ereignisse, die passieren auf der Welt, zu blicken, wie kam es eigentlich dazu, wie hängen die beiden Storylines zusammen. Da gibt's dann auch in der ersten Folge schon einen ziemlich coolen Twist. Und was eben so die Cypher betrifft, da wird in der zweiten Hälfte der Staffel, ich sag mal so, ein Riesentor aufgemacht und total spannende Fragen dadurch aufgeworfen. Es geht, ich glaube, das kann man schon sagen, wirklich um eine sehr Jahrhunderte umspannende Geschichte letztlich. Und da hat es mich dann schon so ein bisschen an Serien wie Foundation oder so erinnert, die einfach versuchen, die Menschheit auf eine sehr große Zeitspanne zu denken, sage ich mal. Insofern ist das schon was anderes wie viele andere Sci-Fi-Sachen, die oft im Kleinen mit irgendwelchen coolen Gadgets oder so funktionieren.
Ja, Foundation war jetzt der Vergleich, den ich vorhin nicht nennen wollte.
Oh nein, habe ich jetzt zu
aber
viel
so
gespoilert,
die Gesamt,
meinst du,
die Max? Gesamtreihe kann man die Gesamtreihe kann man schon eher damit vergleichen, auf jeden Fall. Jahrhunderte, haha, du hast ja gar keine Ahnung.
Oha, siehst du, ich weiß nämlich, ich weiß mehr als die Leute, die in den Podcast hören, aber ich weiß um einiges weniger als Max.
Vielleicht wollen wir auch nochmal kurz so für als Sci-Fi-Serie darüber sprechen, wie komplex ist die Serie? Wir haben es schon ein bisschen angerissen, aber ich würde sagen, es ist kein neues Dark und es ist kein neues Westworld, was den Mindfuck-Faktor angeht.
Ja, ich finde, dass das durchaus damit konkurrieren könnte, wenn sie den Fokus mehr darauf gelegt hätten, würde ich mal sagen. Dadurch, dass sie den Fokus aber auch wirklich auf Charakterentwicklung und Charakterbeziehungen gelegt haben, die in dieser riesigen, krassen Sci-Fi-Wissenschaftssache quasi reingeworfen werden und da nicht mehr rauskommen. Ja, dadurch kann man es nicht damit vergleichen, weil dafür gibt es einfach zu viele Enden, an denen sie arbeiten müssen bei der Serie. Weil mein Dark hat sich wirklich einfach total auf dieses Zeiträtsel fokussiert und so rund ist das hier definitiv nicht. Hier hast du einfach 1000 Sachen, die an die Wand geklatscht werden und alles ist irgendwie spannend.
Aber man muss sagen, wenn sie wissenschaftlich sein möchte, die Serie, kann sie es auch machen. Also es gibt schon so ein paar Konzepte, die dann auf Whiteboards vorgestellt werden, wie man sich das so vorstellt. Oder wenn es halt jetzt wirklich um wirklich essentielle Konzepte geht, die wichtig sind für die Handlung, die werden dann halt auch wirklich visuell berauschend und irgendwie möglichst snackable irgendwie veranschaulicht dann noch.
Ja, das stimmt. Also das machen sie tatsächlich auch sehr gut. dass sie die essentiellen Sachen, um das Ganze wirklich zu verstehen und dann doch verarbeiten zu können letztlich, irgendwie mitzukommen, was da eigentlich gerade passiert und wie der, dass es wirklich auch wissenschaftlich fundiert oder überlegt ist, halt zumindest, ist ja immer noch Sci-Fi. Das kriegen sie schon wirklich gut hin und es ist auch echt unterhaltsam. Ich habe nicht alles verstanden und ich werde es mir definitiv noch ein zweites Mal anschauen. Ich bin niemand, der Serien normalerweise zweimal schaut, auch nicht die, die ich wirklich gerne mag, aber hier steckt so viel drin, dass ich glaube, dass mein Sci-Fi-Herz beim zweiten Mal schauen noch mehr Spaß haben könnte als beim ersten Mal.
Es war, ging mir auch so, beim zweiten Schauen hat man noch mehr gemerkt, so was sie alles für verschiedene Konzepte einfach nur so am Rande erwähnen. Und das finde ich ist ganz spannend. Wenn man möchte, kann man sich da wirklich richtig tief einarbeiten. Und weil natürlich vieles, was in der Serie erklärt wird oder erzählt wird, auf so Theorien und wissenschaftlichen Sachen basiert und Forschung, da kann man sich halt wirklich reinsteigern. Also wenn man noch mehr über das Wow-Signal erfahren möchte oder über das Fermi-Paradoxon, das wird jetzt nicht ausbuchstabiert, was das alles ist in der Serie, aber man kann sich da wirklich tief einlesen noch. Also da kann man wirklich da sich selber noch so einen Mehrwert schaffen zu der Serie, glaube ich, ja, wenn man da wirklich Interesse dran hat.
Das stimmt. Ich glaube, dass auch nicht Sci-Fi oder was heißt nicht Sci-Fi-Fans oder dass auch Leute, die nicht per se alle Sci-Fi-Filme und Serien gucken, dass die auch auf ihre Kosten kommen, weil eben alles relativ gut erklärt wird und die Charaktere gut durch die Handlung führen. Und für groß angelegte Sci-Fi-Fans wie mich gibt es dann auch die ein oder andere Sache zu entdecken, die man schon kennt. Eben wie Max gerade meinte, das Fermi-Paradoxon oder das Wow-Signal. Und aber trotzdem geht's noch tiefer, wo man ohne, wenn man jetzt Doktor in Physik hat, vielleicht noch nicht war mit seinen Gedanken.
Oder wenn Charaktere so nebenbei laufen, ach, typisch Occams Rasiermesser, wer weiß, wer kennt's nicht? So.
Oh, wer kennt es nicht? Haha, Physik zweites Semester, damals.
Was ich auch noch an der Serie einmal kurz erwähnen möchte, bevor ich es wieder vergesse, ist die Musik. Da hat man natürlich auch noch eine kleine Game of Thrones-Verbindung, weil der Soundtrack wieder von Ramin Djawadi komponiert wurde, der auch Game of Thrones komponiert hat und Westworld. Ah. Und tatsächlich erinnert mich der Soundtrack mehr an Westworld, vor allem das Intro von der Musik her.
Ja, tatsächlich. Ich habe da noch nicht drüber nachgedacht, aber ich hatte da so Gefühle beim Intro. Und jetzt, wo du sagst, ergibt das alles Sinn. Mhm. Ich finde, ja, der Score ist auf jeden Fall gute Untermalung.
Der kann manchmal sehr episch sein, aber mir persönlich hat die Serie viel zu viele Needle-Drop-Songs.
Mhm. Ja, das unterbricht den Flow manchmal auch auf eine, ja, auf eine Art, die herausreißt. Zum Beispiel, wenn da plötzlich Lana Del Rey
Das ist das Erste, was mir in den Kopf kommt. Ja.
Das hat mich auch echt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Also okay, wir waren jetzt hier gerade bei der krassesten Sci-Fi-Story und da kommt auf einmal Lana Del Rey so, was, ja. Ich konnte es aber ganz gut.
Die sind halt auch ein bisschen plump gewählt, muss man auch sagen. Also wenn Karma Police läuft bei einer bestimmten Szene, dann ist es so, oh Leute, wirklich jetzt?
Ja, das stimmt. Andererseits finde ich, dass auch, ist das wahrscheinlich auch Geschmackssache. Und ich finde es auch total legitim, das zu machen, weil es auch ein Werkzeug ist an Auflockerung, so, die das Ganze vielleicht ein bisschen bekömmlicher macht. Hat mich, glaube ich, nicht so sehr gestört wie dich, merke ich.
Es sind ja nur kleine Punkte. Ja. Was natürlich auch, was wir noch erwähnen sollten, für eine Sci-Fi-Serie ist natürlich wichtig, wie sind die Effekte? Erstmal würde ich sagen, vorab erwartet nicht zu viel, wenn wir sagen, es ist eine Sci-Fi-Serie. Also es sind jetzt keine Sci-Fi mit gewaltigen Weltraumschlachten. Also das ist es noch nicht. Aber in dem Punkt Effekte hat mich die Serie dann doch ein paar Mal enttäuscht. Also das ist so Hit and Miss, finde ich. Also es gibt manche Szenen, die sehen bombastisch aus, aber dann gibt's halt auch wieder welche, die haben ganz grausiges CGI.
Ja, im Punkt CGI habe ich mir auch die größten Sorgen im Vorfeld gemacht, weil wir alle wissen, dass Netflix da leider nicht das größte Augenmerk darauf hat, dass die Serien wirklich gut und berauschend aussehen. Da muss man echt leider woanders hingehen, wenn man seine Serien für den Augapfel einwandfrei gemacht haben will. Aber ich war zufriedengestellt. Nennen wir es zufriedengestellt. Es ist Note 3. Note 3, es war okay. Das Ding ist, dass die zu Beginn die berauschendsten Szenen spielen ja eben in diesem VR-Spiel, von dem Max schon berichtet hat. Das fand ich okay. Da hätte man, finde ich, auch noch mehr.
Das kann man verschmerzen, wenn da, ja, genau. Wenn es nach CGI aussieht, das ist ja ein Videospiel.
Genau, genau. Aber selbst da, finde ich, gab es dann eben ein paar Momente, die mich positiv überrascht haben. Auch was so die, wie soll ich sagen, das Visuelle ist ja nicht nur das CGI. Es ist ja auch Sachen, die man vielleicht so bei Netflix nicht erwartet hat, was ich halt eben bei einer Serie der Game of Thrones-MacherInnen erwartet habe. In Folge 2, glaube ich, ist das, gibt's gleich mal eine Massennacktszene.
Oh, stimmt.
Wo, genau, eine Massennacktszene, wo dann auch viele Brüste und viele Penisse durchs Bild schwirren. Und da denke ich mir, okay, das hätte ich jetzt, das ist was, das sehe ich nicht alle Tage bei Netflix. Und das ist irgendwie auch so, wie es inszeniert war von der Gesamtheit her, fand ich echt eine beeindruckende Szene. Und da kann ich dann, wenn das CGI drumherum nicht so schick ist, kann ich das dann ganz gut verschmerzen. Natürlich hätte ich mir aber trotzdem gewünscht, dass bei dieser groß angelegten Netflix-Prestige-Serie noch ein bisschen mehr Feinschliff beim CGI ist. Es ist aber nichts, wo ich sage, das ist jetzt mein großer Kritikpunkt, warum die Serie nicht funktioniert oder so. Ich kann Max, aber ich kann dich absolut verstehen, dass es dich nervt und mich jetzt auch ein bisschen genervt.
Sehr schön, dann kommen wir mal zu dem nächsten großen Punkt. Wir haben es schon oft erwähnt, es ist eine Adaption, aber wie funktioniert es denn als Adaption? Ist es eine gute Adaption oder ist es eine schlechte Adaption? Mittlerweile habe ich ein bisschen Frieden geschlossen mit der Serie.
Oh, good for you.
Jetzt, wo ich sie zweimal gesehen habe, aber als ich das erste Mal gesehen habe, war mein erster Eindruck völlige Irritation, weil so viel geändert, gestrichen und vereinfacht wurde. Aus Spoilergründen wollen wir natürlich jetzt nicht über konkrete Sachen sprechen, auch weil diese Folge vor dem Start erscheint, aber es gibt einige kreative Entscheidungen, die mich fassungslos gemacht haben. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber also gerade Buchfans könnten da, glaube ich, sehr zwiegespalten sein. Vielleicht erkläre ich einmal kurz, was denn so grundlegend anders ist an dieser Adaption. Also erstmal muss man sagen, die Geschichte ist natürlich stark verwestlicht. Die Haupthandlung wurde von China nach Großbritannien verlagert und viele Charaktere haben dadurch auch andere Namen. Das ist aber natürlich so gewollt, auch von dem Rechteinhaber hinter dem Ganzen. Die haben gesagt, wir haben eine 1:1 chinesische Adaption und ihr macht mal bitte euer westliches Ding. Hier kriegt ihr die Rechte. Macht das bitte anders. Von daher kann ich das auch schon verstehen. Das ist auch nicht das, was mich groß gestört hat. Die Serie hat zum Beispiel auch aus einem Protagonisten im ersten Buch, Die drei Sonnen, ist das der Nanowissenschaftler Wang Miao, der hier aufgesplittet wurde auf 5 Menschen.
Die Oxford Five.
Die kriegen dann jeder halt so ein bisschen was von seinem Charakter ab. Und die ganze Struktur wurde aber auch angepasst. Und da brauchte ich tatsächlich ein paar Folgen, um zu verstehen, warum so viel geändert wurde. Es ist nämlich keine simple Adaption eines Buches. Stattdessen liegt der Fokus auf der gesamten Trilogie. Da gehe ich gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Aber deswegen, der Einstieg war für mich schwierig, deswegen war für mich halt auch die zweite Hälfte stärker, weil ich dann gemerkt habe, okay, das machen die also damit. Das ist keine Adaption des ersten Buches, weil die drei Bücher sind halt auch sehr unterschiedlich und ein großes Problem der Bücher sind auch die Figuren gewesen. Also es gibt keine wirklich komplett emotional ausgearbeiteten, großen, starken Protagonisten und jedes Buch hatte auch einen anderen Protagonisten, was auch ein Problem wäre jetzt für eine Serie, die eine Staffel pro Buch nimmt, dann hättest du jedes Mal einen anderen Cast. Und das haben die hier alles ein bisschen mehr miteinander verwoben. Und da kommen wir natürlich auch gleich zur besten Änderung oder einer sehr guten Änderung, was die Serie besser macht als das Buch. Und das sind natürlich die Figuren. Wir haben die Figuren aus allen drei Büchern quasi miteinander jetzt in eine Geschichte verflochten, weil die Bücher halt auch nicht alle chronologisch erzählt wurden. Also es gibt im zweiten und im dritten Buch auch immer noch Szenen, die in der Gegenwart spielen und die wurden quasi jetzt vorgezogen und alles miteinander verbunden, dass sich diese Charaktere auch alle kennen. Und ich finde sagen, die Charaktere sind auch einfach besser als im Buch bisher. Das sind Figuren, mit denen man mitfiebern kann, die spannende Dynamiken untereinander haben. Dadurch hat mich die Serie wirklich so reingezogen in die Geschichte.
Und das finde ich schon echt beeindruckend, wie sie das hinbekommen haben. Also ich habe ja schon ganz zu Beginn hier des Podcasts gesagt, dass mich das beeindruckt hat, wie sie mit den 5 Hauptcharakteren, es gibt ja mehr Hauptcharaktere, aber den Oxford Five quasi durch die Geschichte führen und auch eine emotionale Bindung schaffen, die das Ganze tragen kann. Auch ganz toll gespielt, wirklich von allen Beteiligten. Also es gibt gar niemanden, wo ich sage, der ist jetzt irgendwie ein Schwachpunkt an schauspielerischer Leistung. Ist alles, jeder hat eine gewisse Schwere zu tragen in seiner Rolle und füllt das auch richtig, richtig gut aus. Das finde ich dann schon echt beeindruckend. Und eine Nachfrage noch kurz zu mir. Also die fünf, die Oxford Five, sind quasi eine Vermischung aus allen drei Hauptcharakteren von den drei verschiedenen Büchern.
Beziehungsweise mehrere Figuren, die in den Büchern, okay, über die Bücher verstreut vorkommen. Und das ist nämlich das Interessante. Du weißt am Anfang ja nicht, welche das sind. Mhm. Also du siehst, wenn du am Anfang diese Oxford Five siehst, weißt du nicht, ach, sie ist die aus Buch 3, die diese Storyline hat. Das wird so langsam im Verlauf der Serie klar. Deswegen ist es für mich als Buchleser oder Fan der Vorlage unglaublich überraschend und spannend gewesen. Das ist nochmal so ein ganz anderer Reiz dann auch an der Serie, dass sie halt eben nicht diese 1:1 diese Geschichte verfilmt, sondern sie bleibt überraschend. Du weißt, Charakterschicksale siehst du nicht kommen und irgendwann macht es so Klick, oh mein Gott, das ist die Person aus Buch 2, das ist der Hauptcharakter aus Buch 2, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Da hat die halt sehr viel Überraschungseffekt noch, die Serie. Mhm. Das fand ich halt sehr, sehr cool. Was halt dadurch kommt, dass die Figuren alle unterschiedliche Namen und andere Beziehungen als in den Büchern haben. Aber so die groben Plotpoints, die kriegen sie dann halt. Also an denen kann man dann sie auch identifizieren, welche Figuren das sein sollen.
Hast du zufällig die Game of Thrones Bücher gelesen, Max?
Tatsächlich nicht.
Ich auch nicht. Aber was ich da so mitbekommen habe, haben die sich ja schon von den Figuren her relativ dran gehalten. Also das ist jetzt nicht was sie quasi schon mal gemacht haben. Das haben sie sich ganz neu überlegt, die zwei Füchse, drei Füchse mit Wu gemeinsam. Ja, ich finde das schon echt, ganz interessant. Und ich würde da tatsächlich noch mal für alle Hardcore-Sci-Fi-Fans, die damals vor vielen Jahren gejubelt haben, als Cixin Liu's Bücher den Hugo Award gewonnen haben, einer der wichtigsten Sci-Fi-Preise, die sich jetzt ärgern, dass das so abgewandelt wurde. Ich würde da nochmal den Herr-der-Ringe-Vergleich bemühen. Um Gottes Willen, Three-Body-Problem ist kein so ein episches, die Popkultur prägendes Meisterwerk wie Peter Jacksons Herr-der-Ringe-Trilogie. Aber damals habe ich, und ich werde das nie vergessen, zwei Mitschüler von mir saßen hinter mir im Schulbus und einer war großer Fan der Herr-der-Ringe-Bücher und meinte, nein, die Bücher wurden ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Und der andere meinte so, nee, aber das sind doch tolle Filme und das war schon okay so. Und ich glaube, genau so könnte auch ein Gespräch von einem Buchfan und einem Nicht-BuchkennerIn ablaufen, was Three-Body-Problem betrifft. Ich glaube, wenn man das Buch gelesen hat, hat man viel größere Probleme, die Serie zu mögen und reinzufinden, als wenn man sie nicht gelesen hat.
Das will ich auch sagen. Aber die Serie hat auch Chancen, dadurch, dass sie halt so spannende Charaktere hat, auch einiges besser zu machen als die Vorlage. Weil sie hat ein stärkeres, emotionaleres Fundament jetzt schon gelegt für Sachen, die später kommen, die du halt in den Büchern nicht so hast. Und zum Beispiel auch, ein Beispiel wäre Clarence oder Dashi, wie auch immer wir ihn nennen wollen. Ich glaube, Dashi ist sein Spitzname, weil da ist der große Shi, heißt er.
Ja.
Der ist zum Beispiel in den Büchern im ersten und im zweiten Buch sehr präsent und dann wird die Figur komplett liegen gelassen. Also die verschwindet irgendwann aus der Handlung und es wird nie wieder erwähnt und du weißt nicht, was ist denn jetzt mit dem passiert? So, und das sind halt so Sachen, die Vorlage gibt, glaube ich, nicht ganz so viel auf die Menschen. Die richtet ihren Fokus weiter eher auf die gesamte Menschheit, wie die sich entwickelt. Von daher, glaube ich, kann die Serie da in einigen Punkten noch ein bisschen was verbessern.
Ja. Und das traue ich ihr auch auf jeden Fall zu. Also ich war wirklich, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, ich war wirklich begeistert davon, von den Charakteren. Aber das ist was mir bei Game of Thrones auch schon geholfen hat. Also die Geschichte von Game of Thrones hat mich wirklich größtenteils auch ein bisschen gelangweilt und genervt. Sorry für alle Riesenfans da draußen. Aber die Charaktere, egal ob es jetzt die Starks waren, die ich hier mehr sehe bei den Oxford Five, oder ob es die Lannisters waren, von denen es auch ganz tolle gibt von den Lannisters, da konnte man sich schon echt gut an dieser komplexen Politgeschichte entlanghangeln, an den Einzelschicksalen. Und das sehe ich, die Chance sehe ich hier echt auch genauso.
Ja, vielleicht soll ich nochmal kurz auf meinen Kritikpunkt eingehen. Also ich kann verstehen, warum sie es entschlackt haben, aber trotzdem ist es natürlich, wenn man das Buch gelesen hat, weiß man, da fehlt so viel. Und vor allem, wenn man die andere Verfilmung gesehen hat, die es 1:1 verfilmt hat, das Buch halt in 30 Folgen. Und hier sind es quasi die ersten 5 Folgen, was dort 30 Folgen waren. Also das ist schon extrem gestrafft. Und da muss man sich erstmal, glaube ich, mit arrangieren, weil allein dieses Videospiel, dieses VR-Spiel hätte schon 8 Folgen hergegeben, wenn man das komplett auserzählt hätte, was da alles passiert. Und dadurch fehlen leider auch viele Nuancen in der Story, was mich so ein bisschen enttäuscht hat. Also ein Beispiel ist, es gibt eine Organisation eine antagonistische Organisation in der Serie und in der anderen Verfilmung und in der Vorlage gibt es die nochmal, spaltet sie sich nochmal in unterschiedliche Fraktionen mit unterschiedlichen Motiven und Zielen. Und hier ist das Ganze so sehr schwarz-weiß, die sind böse. Mhm. Ja, da gibt es auch Kinder bei denen im Kinderhort, aber eigentlich sind die böse. So.
Ja, das fand ich.
Da fehlen mir so ein bisschen die Nuancen.
Ja, das ist auch ein Punkt, wo wir dann am besten in einem anderen Podcast, wo wir spoilern können, drüber reden. Ist auch was mich sehr beschäftigt hat. Ich glaube, ich sehe es nicht ganz so mit der Schwarz-Weiß-Malerei, aber da reden wir an einer anderen Stelle weiter, Max.
Zumindest schwarz-weißer als in der Vorlage.
Okay.
Aber kann man natürlich sagen, es sind halt 8 Folgen nur. Und bei so einer ausufernden Vorlage bleibt da natürlich auch nichts anderes übrig. Und das ist vielleicht auch so ein Netflix-Problem, dass Netflix nur so kurze Staffeln machen will. Das ist auch etwas, was auch One Piece und Avatar zuletzt schon hatten. Das sind ja auch zwei Verfilmungen, Adaptionen, die eine sehr ausufernde Vorlage adaptieren, aber in sehr wenig Folgen. In Avatar sind ganz viele Filler-Folgen rausgeflogen. In One Piece wurde auch alles sehr kondensiert. Das sind trotzdem sehr gute Serien, aber wenn man es direkt als Adaption sieht, ist das schon ein bisschen nervig, dass da so viel rausgelassen wird.
Ja, das kann ich total verstehen. Gerade im Vergleich zu Avatar finde ich es aber auch spannend, weil, also es ist wirklich sehr lang her, dass ich die Avatar-Serie, also die originale Avatar-Animationsserie geguckt habe. Und dann habe ich jetzt die erste Staffel eben der neuen Netflix Live-Action-Adaption geschaut und konnte mich an manche Charaktere nicht mehr erinnern. Aber ständig irgendwie fliegt jemand durchs Bild und dann wird der Name so prominent genannt. Und ich dachte so, okay, das war jetzt in der Vorlage wahrscheinlich eine wichtige Figur, aber weiß ich jetzt nicht mehr. Und das hat mich extrem genervt. So, das finde ich macht Three-Body-Problem besser. Three-Body-Problem agiert, finde ich, sehr unabhängig von seiner Vorlage. Und das ist natürlich für die breite Masse, die so wie ich an den Büchern gescheitert sind oder es gar nie probiert haben, von Vorteil letztlich. Für dich natürlich vielleicht blöd.
Ja, im Prinzip kann man ja auch sagen, es gibt ja auch die andere Verfilmung. Also es gibt ja beides.
Genau.
Also man kann es ja, die ergänzen sich so schön. Man kann ja einfach beide Serien gucken. Wenn man sehr nah am Buch haben möchte, dann guckt man halt Three-Body, die chinesische Serie, die mich tatsächlich noch mehr an Dark erinnert hat. Mhm. Also die hat wirklich ein bisschen was so vom Vibe her von Dark und fängt halt auch den Geist des Buches mehr ein. Dieses langsame, langatmige, anstrengende und verkopfte, was auch die Vorlage auszeichnet. Das findet man dann eher in der anderen Serie und die Netflix-Serie ist hingegen dann mehr Spektakel, mehr Blockbuster, viel rasanter. Also da langweilt man sich, glaube ich, auch nicht jetzt bei den 8 Folgen.
Ja, ich stelle mir das so vor, das, was hier Hauptfigur Ye Wenxie in den 60ern hier auf dem Whiteboard schnell krakelt in einer Minute in der Netflix-Adoption, ist wahrscheinlich eine ganze Folge in der chinesischen Adoption.
Wenn nicht noch mehr, das ist alles, wird alles doppelt und dreifach erklärt immer da. Dafür kann man sagen, die Netflix-Serie kommt auf jeden Fall schneller zum Punkt. In der anderen Serie dauert das halt von den 30 Folgen gefühlt 25, bis man überhaupt weiß, was dahinter steckt, hinter all dem. Mhm. Also die lässt dieses Mysterium so lange quälend irgendwie offen, dass jede Folge denke ich mir, ach Leute, es geht um, warum sagt ihr es nicht endlich? Sprecht es aus, sprecht es doch mal aus, das Wort.
Aber das finde ich ganz, ich finde das eigentlich eine sehr schöne Sichtweise, dass allen denen Three-Body-Problem zu, ja, simplifiziert ist, zu schnell geht, die das alles ein bisschen langsamer und verkopfter haben wollen wie die Vorlage, die können einfach die andere Serie schauen und kann sich niemand beschweren. Für jeden was da, schön.
Genau, wir haben die Mainstream-Serie und die nicht ganz so Mainstream-Serie. So, dann wollen wir vielleicht zum Fazit einmal kommen. Wir haben ja eingangs 3 schöne Gründe genannt, warum die Erwartungen so hoch waren an Three-Body-Problem. Dann wollen wir nochmal kurz diese 3 Punkte durchgehen, ob die Serie denn die Erwartungen erfüllt haben. Andrea, als neue Serie der Game of Thrones-Macher, hat da die Serie deine Erwartungen erfüllt?
Ja, das sage ich aber auch mit einem nicht allzu großen Game of Thrones Fanherz. Ich hatte eher die Befürchtung, dass es so wird wie Game of Thrones und bin doppelt überrascht worden, dass das, was ich an Game of Thrones mochte, ich auch hier mochte, eben mit dieser Charaktereinführung. Du hast da wie so eine Familie die Starks, die dann überall hin verstreut werden und du kannst dich da super entlanghangeln vor einem hochkomplexen Hintergrund, der sich über viele, viele Staffeln und lange Zeit zieht. Dahingehend hat es mich echt positiv überrascht und dass es die größte Netflix-Prestige-Serie ist, da wurden meine Erwartungen erfüllt. Ich finde, das kann die Serie halten. Es wird nicht der mega nur gehypte Blockbuster sein. Dafür hat es, glaube ich, ein bisschen zu viele Macken auch einfach, auf die wir ja schon eingegangen sind. Aber ich glaube, dass es eine gute Sache werden wird für Netflix. Ich glaube, dass es die größte Serie des Jahres werden wird für Netflix. Und außer es kommt noch eine Harlan-Coben-Verfilmung, das weiß ich jetzt nicht.
Kommt nächstes Jahr.
Ja, genau. Und Buchadaption, das wird viele Leute spalten. Ich finde, wie gesagt, dass sie das wirklich, also für die Vorgaben, die sie vermutlich hatten dafür von Netflix, wirklich gut gelöst haben. Ich freue mich drauf, die Staffel nochmal zu gucken. Ich glaube, dass es sich für Netflix lohnen wird, dass sie das gemacht haben. Und die Kritiken sind ja auch überwiegend positiv. Sie sind überall so bei 7/10, glaube ich, hat sich das eingependelt. Genau, Max, wie ist dein Fazit? Ich sage, jo, gucken, ich finde, ist eine gute Sache geworden.
Auch auf jeden Fall. Wie gesagt, ich musste schon, also ich habe sie zweimal geguckt. Es hat bei mir ein bisschen gebraucht, bis ich reingefunden habe. Vielleicht ist da auch der Game of Thrones-Vergleich da, weil bei Game of Thrones braucht es, glaube ich, auch ein bisschen, bis es Klick gemacht hat.
Oh ja.
Bis man verstanden hat, was das für eine Serie ist. Und ich will auf jeden Fall eine zweite Staffel. Also ich glaube, das Ganze soll so auf 3 bis 4 Staffeln ist das ausgelegt mit den 3 Büchern. Ich möchte Staffel 2, ich möchte mehr Weltraum-Action. Ich habe große Erwartungen. Aber halt auch als Fan der Vorlage und auch jemand, der die Serie gesehen die erste, die chinesische Serie, da hat mich das schon natürlich am Anfang irritiert, aber wenn ich mich jetzt damit arrangieren konnte, dass es nicht eine Verfilmung von Die drei Sonnen ist, sondern eine Verfilmung der Trisolaris-Trilogie und diese Gesamtgeschichte adaptiert wird, da hat es mir schon wesentlich besser gefallen. Und wie gesagt, auch die ganzen Änderungen durch die Charaktere, dadurch ist es trotzdem überraschend und spannend und mir geht die Serie nicht mehr aus dem Kopf. Also es kommt ständig, irgendwann mal kommt ein Zeitpunkt am Tag, wo ich über diese Serie nachdenke, jeden Tag, dass es irgendein Bild ist oder irgendein Konzept nochmal, worüber man nachdenkt. Das ist sehr, sehr spannend. Hatte ich auch schon länger nicht mehr, dass eine Serie nochmal so sich eingenistet hat, noch Wochen nach dem Schauen in meinen Kopf.
Ja, total. Bin ich total bei dir. Und was ich dazu auch noch sagen muss, vielleicht nochmal als Empfehlung, um klarzumachen, dass ich es trotz der Macken, über die wir auch geredet haben, wirklich stark fand. Es gehört jetzt zu meinen fünf liebsten Netflix-Sci-Fi-Serien. Neben Stranger Things, Sense8, Lost in Space und Dark. Da steht jetzt auch Three-Body-Problem auf dem 5-teiligen Podest. Genau.
Wo ist Altered Carbon hin?
Ja, hatte halt eine zweite Staffel.
Über die reden wir nicht mehr.
Nee, über die reden wir nicht mehr. Die erste Staffel von Altered Carbon darf da auch noch rauf. Die darf sich mit Lost in Space einen Platz teilen.
Also dann würde ich sagen, wir drücken Three-Body-Problem die Daumen, dass nicht das Schicksal von 1899 ereilt und diese riesigen Ambitionen, die dahinter stecken, nie Früchte tragen können.
Ja.
Weil wenn man die Bücher sich alle mal durchliest, das wird so abgedreht. Also wird es eine dritte Staffel von der Serie geben, werden alle Köpfe explodieren, die Serie schauen.
In der Serie und auch bei uns wahrscheinlich, nehme ich mal an.
Vor allem bei uns.
Vor allem bei uns. Ich hoffe das auch wirklich sehr. Ich drücke auch die Daumen, will unbedingt, vor allem auch nach dem, was Max so angeteased hat, was ich auch ehrlich gesagt nicht habe kommen sehen, Stichwort Weltraumschlachten, wünsche ich mir auch auf jeden Fall eine zweite und auch eine dritte Staffel. Die Showrunner haben schon sehr viel darüber geredet, dass sie viele Pläne haben und auch ganz konkrete Vorstellungen, auf welche Szenen sie sich am meisten freuen, die noch richtig schlimm werden sollen offenbar. Und ich hoffe, dass der Ruf und die Neugierde, dass es von den Game of Thrones machen, jetzt die neue und erste Serie nach Game of Thrones ist, dass das der Serie wirklich auch helfen wird, dass die Leute sich da reinfuchsen. Das hoffe ich sehr.
Wir drücken die Daumen. Damit sind wir auch schon am Ende des Podcasts. Jawohl. Das Drei-Körper-Problem haben wir zwar nicht lösen können, aber hoffentlich haben wir euch einen spannenden Einblick in Three-Body-Problem geben können. Danke, Andrea, dir. Es war wie immer eine Freude, deiner Sci-Fi-Euphorie zuzuhören.
Es hat ganz viel Spaß gemacht, über diese Serie zu reden. Und ich hoffe, ganz viele Leute gucken die. Also schaut sie und schickt uns Nachrichten, wie ihr sie fandet.
Dann würde ich sagen, wir gehen uns jetzt einmal dehydrieren und bereiten uns auf das nächste chaotische Zeitalter vor. Und damit sage ich, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.